Also es gab ja damals so immer das Narrativ, ja, CAD/CAM oder die Digitalisierung, die kostet irgendwann Arbeitsplätze. Ja, da wird der Zahntechniker wegrationalisiert und da steht dann eine Fräsmaschine da. Und wir sehen aber heute, das stimmt so nicht. Also bei uns, wir sind mit den Mitarbeitern gewachsen, wir suchen auch händeringend und wir haben gesehen, dass das gar nicht eingetroffen ist. Und jetzt diese Angst zu schüren vor KI, die man natürlich mit Vorsicht genießen muss, ja, aber man sollte es auch vielleicht als Chance sehen. Diesen Punkt Kosteneffizienz, den hatte ich abhaken können, weil der Filamentdruck war kosteneffizienter. Aber dieser Punkt nachhaltig, der war einfach nicht zufriedenstellend für mich gewesen. Ja. Also ich wusste dann, wie das funktioniert letztendlich, der Filamentdruck. Aber so ganz zufrieden war ich damit nicht. Und darüber kam ich dann wieder zu dem Thema Recycling auch. Da verstand ich dann irgendwann, dass das der Gamechanger ist. Also das ist das Alleinstellungsmerkmal. Und das hebt dann auch den Filamentdruck von anderen 3D-Druckverfahren einfach ab.
Herzlich willkommen zu Dental Lab Inside, dem Zahntechnik-Podcast mit der Leidenschaft fürs Handwerk, mit Dan Krammer. Dan ist studierter Zahntechniker und langjähriger Fachjournalist. Seine Gäste sind Zahntechnikerinnen und Zahntechniker, die bei ihm erzählen, warum sie für ihren Beruf brennen, was sie inspiriert und was sie anders machen. Lasst euch anstecken.
Hallo und herzlich willkommen zu Dental Lab Inside. Ich bin Dan Krammer und spreche in jeder Folge mit einer Zahntechnikerin oder einem Zahntechniker über deren Herausforderungen, mutige Entscheidungen und die Liebe zum Handwerk und Beruf. Heute bei mir zu Gast Marc Rumpolz. Mit Marc möchte ich sprechen, weil er für mich einen neuen Typus des Zahntechnikers verkörpert. Denn obwohl er größten Respekt vor den Keramikkünstlern hat und deren Fähigkeiten bewundert, so war und ist diese Disziplin nicht die seine. Marc hat dagegen schon früh die Chancen und Möglichkeiten erkannt, die die CAD-Technik für ihn bietet und zeitlich begonnen, sich in diesem Bereich Skills aufzubauen. Nach dem Abitur hat Marc zunächst eine Ausbildung zum Zahntechniker absolviert und hat dann, nachdem er zu Bösing Dental gewechselt war, parallel an der Praxishochschule Köln, heute EUFH, studiert. Sein erreichter Abschluss trägt den Titel Bachelor of Science Digitale Dentale Technologie. Er wollte damit nicht der Zahntechnik den Rücken zukehren, sondern seine Fähigkeiten und sein Wissen im Bereich der dentalen digitalen Technologien ausbauen und weiter vertiefen. Heute leitet er hauptberuflich das Fräs-, Druck- und Planungszentrum Unicut Dental in Bingen und betreut nebenher bei Bösing noch Projekte wie den Green Dental Award. Aufmerksam geworden bin ich auf Marc, weil Bösing Dental beim Green Dental Award in der Kategorie Best Young Professionals gewonnen hat, und zwar mit einem von Marc betreuten Projekt. Für seine Bachelorarbeit hatte er sich nämlich mit der kosteneffizienten und nachhaltigen Produktion und vor allem mit dem Recycling dentaler Alignermodelle beschäftigt. Seine Erkenntnisse haben dazu geführt, dass bei Bösing Dental heute ein Filament zum Einsatz kommt, das bis zu 5-mal recycelt werden kann. Marc ist also nicht nur dentaler Digitalo, sondern auch ein nachhaltig denkender Zahntechniker, der sich den Herausforderungen der Zukunft stellt. Ihr seht, das wird eine spannende Episode. Also Mikro an für Marc Krumpolz.
Werbung. Entdeckt das ultimative Zirkonoxid IPS Emax Zircat Prime von Evoclar. IPS Emax Zircat Prime steht für höchste Qualität und High-End-Ästhetik, dank der einzigartigen GT Technology. Vertraut auf IPS Emax Zircat Prime, das einzige Zirkonoxid, das sich Emax nennen darf. Mehr unter evoclar.com.
Lieber Marc.
Hi Dan.
Hi, ich grüße dich. Schön, dass es so schnell geklappt hat und wir von einer Idee zur Umsetzung so wenige Steps gebraucht haben. Danke dafür schon mal.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen und bin gespannt, was wir so ein bisschen auch ans Tageslicht befördern in der nächsten guten Stunde vielleicht, und freue mich doch sehr drauf.
Ich auch. Und ich denke, da wird einiges ans Tageslicht befördert, weil zumindest mal die Einleitung und die Dinge, die ich da so genannt habe und angerissen habe, die lassen doch schon mal einiges an Potenzial erwarten, was unser Gespräch betrifft.
Ja, ich hab immer noch ein bisschen Gänsehaut. Also ich muss mich jetzt erstmal nach deinem Intro so ein bisschen sammeln. War schön. Vielen Dank.
So fühlt sich das an, wenn man eben serviert bekommt, was man alles schon so gemacht hat und wie man so wahrgenommen wird. Aber bevor wir hier ins technisch Eingemachte gehen, zunächst mal Gratulation. Denn du bist nämlich vor kurzem Vater eines Sohns geworden.
Vielen Dank, ja, richtig.
Ja, gratuliere.
Danke, danke.
Kannst du nachvollziehen? Daher auch die Frage, wie sind die Nächte?
Das ist eine gute Frage, auch wenn es vielleicht nicht ganz ernst gemeint ist, ja. Die Nächte sind länger, ja, gefühlt, der Schlaf dafür kürzer. Hält sich aber alles in Grenzen, da meine Frau die Nachtschicht übernimmt und mir damit den Rücken auch frei hält. Sprich, ich bekomme genug Schlaf, um dann auch auf der Arbeit ja performen zu können. Also das, da bin ich ganz, ganz dankbar dafür, dass sie das auch übernimmt, ja. Und auf der anderen Seite versuche ich natürlich trotzdem irgendwie nachts sie mit zu entlasten und auch dann Zeit mit unserem Sohn zu verbringen. Gerade wenn er dann einfach mal mitten in der Nacht um 3 Uhr wach ist und so ein bisschen bespaßt werden möchte, dann schlafe ich natürlich nicht weiter, sondern nehme mir auch dann die Zeit für ihn. Ja.
Nimmst die Vaterrolle gerne an, ja.
Genau, richtig.
Das ist auch irgendwie, finde ich, eine komische Vorstellung, einfach dann sich wieder umzudrehen und zu sagen, that's not my job. Nichtsdestotrotz hast du was gesagt, nämlich, dass sehr oft es einfach so ist und auch als selbstverständlich irgendwie erachtet wird, dass Mütter diese Nachtschichten übernehmen, und an dieser Stelle mal ein großes Lob oder auch meinen maximalen Respekt an alle Mütter da draußen, weil das ist schon echt auch ganz schön zermürbend und ein krasser Job, ne? Bei aller Liebe und Kuschelmomenten, die man da so hat. Es ist halt dann teilweise auch einfach nur um die Nacht gebracht, ne?
Das stimmt, ja. Also ich sage halt auch, ich gehe arbeiten, klar, und bringe auch dann irgendwo das Geld nach Hause. Aber sie kümmert sich um unseren Sohn, ja, was ja viel, viel wichtiger auch letztendlich ist. Und da hat sie auch den größten Respekt von mir, ja, dafür.
Ja, jetzt ist es ja doch noch ein bisschen deep geworden, aber trotzdem hatte ich diese Frage auch ein bisschen mit einem Augenzwinkern, wie du ja auch schon gesagt hast, gemeint. Also Spaß beiseite. Ich höre heraus, dass du deine Vaterrolle voll annimmst, weiß aber gleichzeitig auch, dass du eben, wie du auch gesagt hast, deinen Job liebst und dort eine verantwortungsvolle Aufgabe hast. Wie bringst du beides in Einklang?
Ja, du hast es schon angesprochen. Also ich liebe beides, ja. Die Familie steht an erster Stelle, das ist ganz klar. Das wird sich auch so nie ändern. Aber der Job ist in den letzten Jahren schon zur Passion geworden, ja. Und ich merke aber auch, wie sich das Verhältnis, also das Zeitintensive auf der Arbeit, so ein bisschen wieder verschiebt, ja. Also bis vor ein paar Wochen, da war es mir egal, wann Feierabend war, ja. Ich habe versucht, die Unität aufzubauen. Und meine Frau musste schon ab und zu mal schreiben, hier, denk dran, bitte Feierabend zu machen oder das Essen ist fertig, ja. Und das hat sich mit unserem Sohn alles geändert, ja, das ist alles anders. Also ich brauche da keinen friendly reminder mehr, sondern habe eigentlich direkt auch im Kopf, pünktlich Feierabend machen zu wollen, ja, um einfach genug Zeit mit meinem Sohn, aber auch mit meiner Frau dann verbringen zu können. Auf der anderen Seite möchte ich natürlich auch meinen Job nicht vernachlässigen. Ja, das heißt, A, wegen den Mitarbeitern, den Kunden, auch unseren Qualitätsansprüchen und B, auch wegen meinen eigenen Anspruch an die Arbeit. Ja, also ich möchte nie, dass das Gefühl aufkommt, gerade auch bei meinen Mitarbeitern, dass ich nicht da bin vom Kopf her, ja, oder schon wieder weg bin und keine Zeit für sie, für die Probleme habe. Und das soll halt auch nie aufkommen. Das bedeutet dann für mich letztendlich, dass ich doch sehr effizient arbeiten muss. Das ist einfach so. Ich beginne dann meistens morgens um 6 Uhr am Frühstückstisch. Da gehe ich die Arbeiten so im Kopf schon mal durch. Ja, was muss heute gelasert, gefräst werden? Was muss in die Post? Und plane das so schon mal ein bisschen vor. Und beginne dann meistens um 7:15 bin schon auf der Arbeit. Und da ist noch alles schön ruhig. Das Telefon klingelt noch nicht, ne? Die meisten sind noch nicht da.
Ich liebe auch diese Zeit.
Das ja,
ist eine sehr produktive Zeit.
Ja. Ja, also morgens so der erste Kaffee. Und ich mag es noch mehr sogar, wenn es im Winter noch ein bisschen dunkler ist, dann ist das alles noch mal so ein bisschen intimer. Ja, jetzt ist es schon wieder viel zu hell irgendwie morgens.
Die Ablenkung ist zu groß. Ja, da kann man
richtig.
In der Dunkelheit kann man sich voll auf diese Sache fokussieren. Also ich wirklich, das ist witzig, dass du das sagst. Genau diese Momente finde ich irgendwie auch ganz magic irgendwie.
Ja, und ja, da versuche ich halt dann den Tag so weit wie möglich zu planen. Das heißt auch für meine Mitarbeiter, die bekommen dann auch so eine Tagesplanung ausgedruckt, an die sich halt dann halten können. Ja, das ist dann einfach halt effizientes Arbeiten, ohne sie auch halt überladen zu wollen. Und das klappt ganz gut. Ja, man kann nicht alles planen, gerade auch in der Zahntechnik. Und da ich auch nebenberuflich immer noch so ein bisschen bei der Bösing natürlich mit drin bin, also im klassischen Dentallabor, da auch der Ansprechpartner für die Exocad bin, baue ich immer Pufferzeiten ein. Ja, das war auch gerade heute Morgen gewesen vor dem Podcast, haben ein paar Sachen nicht funktioniert und da bin ich schon so ein bisschen auch ins Schwitzen gekommen. weil ich halt dann doch noch viel helfen musste und schauen musste, dass alles funktioniert. Wie gesagt, das klappt mal besser oder mal mehr, mal weniger. Wenn es am Ende des Tages dann plus 20 Minuten sind, dann ist das okay. Aber es soll halt keine plus eine Stunde oder zwei Stunden mehr sein. Und das versuche ich halt irgendwie dann so ein bisschen in Einklang zu bringen, beides. Ja.
Sehr gut. Du hast so schön umrissen und vor allem für mich die wichtigste Aussage, weil das ist ja etwas, hinter dem sich viele gerne verstecken. Ich kann das nicht, das geht nicht, mein Job lässt das nicht zu. Es ist möglich. Also es fordert halt Disziplin und dass man die Dinge durchdenkt und dann kann man beides in Einklang bringen.
Genau, du brauchst halt Strukturen, du brauchst auch die Mitarbeiter, die da mitziehen und dann funktioniert das auch, definitiv. Ja.
Darf ich fragen, über wie viele Mitarbeiter du Verantwortung hast?
Also es sind mit mir insgesamt nur vier, also wir sind ein kleines Team einfach. Wir verstehen uns auch so ein bisschen einfach als Start-up und wachsen jetzt aber auch. Also wir suchen auch einen Zahntechniker oder eine Zahntechnikerin, die uns auch jetzt weiterhin unterstützt, da die Aufträge doch immer mehr werden und wir einfach gesund wachsen wollen.
Verstehe, ja. Finde ich immer gut, dass du jetzt das Format auch nutzt, um darauf aufmerksam zu machen, weil das ist ja das große Ding, dass wir uns in der Community vernetzen und unsere dieses Potenzial, das da draußen ja irgendwo am Markt ist, auch entsprechend bündeln und das finde ich gut. Danke dafür.
Ja.
Marc, ich habe es ja in der Einleitung bereits erwähnt. Kannst du bitte kurz erzählen, was es mit diesem oder deinem dualen Studium auf sich hatte und was dich dazu bewegt hat?
Dafür würde ich gerne so ein bisschen weiter ausholen,
gern,
um auch zu verstehen, warum ich diesen Weg gegangen bin oder warum ich diesen Weg gehen musste. Wenn es dann zu ausschweifend wird, dann fang mich bitte ein. Ja, sonst.
Okay, das Lasso ist bereit.
Gut. Und ich folge ja auch deinem Podcast und höre mir auch ganz gerne die Folgen an. Und anders als jetzt beispielsweise bei Gerrit Ehlert, wusste ich nicht, dass ich mal Zahntechnik machen möchte. Ja?
Weil du Fasako-Zähne aufgefangen hast.
Ich habe keine gefangen bei einer Hochzeit. Ja. Also die Zahntechnik und ich, das war keine Liebe auf den ersten Blick. Ja. Und ich habe die Folge mit Gerrit gehört und dachte mir, genau so war es bei mir nicht. Ja. Also Zahntechnik und ich, das war so eine On-Off-Beziehung. Ja, das hat uns beiden irgendwie nicht gut getan am Anfang. Und das war auch eine Beziehung, die fast gescheitert wäre. Ja, aber mal so zu den Anfängen. Ich war auf der Realschule gewesen. Das war so 2004, 2005. Und meine Eltern wollten dann, dass ich halt auch ein Praktikum machen in Herbstferien. Und mein Vater kannte einen Zahntechniker aus dem Nachbarort. Der war selbstständig mit einem Dentallabor. Und er meinte, hier, geh doch mal zu ihm, mach mal ein paar Tage Praktikum. Das habe ich auch dann gemacht und das hat mir auch sehr gut gefallen und habe das so ein bisschen für mich auch im Hinterkopf gehalten. Und dann kam der Realschulabschluss, die Entscheidung erstmal für das Abitur. Und gegen Ende der Schulzeit, also kurz vor dem Abitur, wusste ich dann immer noch nicht genau, was ich machen wollte, ja, oder wer ich werden sollte. Und
das ist doch die Frage in dem Alter, oder?
Ja, ich fand es total schwierig auch, ja, weil kein Beruf, kein Studium oder auch kein Studiengang hatte bei mir so ein Feuer entfachen können. Ja, viele andere, die wussten, die wollen Medizin studieren, Maschinenbau und ich wusste es gar nicht. Ja, also unsere Azubis heute, die würden sagen, Marc, du warst lost. Ja, ich war total lost. Keine Ahnung, was mal aus mir werden sollte. War echt schwierig. Meine Eltern meinten dann doch, mach doch eine Ausbildung, Junge. Ja, dann hast du zumindest einen erlernten Beruf in der Tasche. Studieren kannst du dann immer noch. Ja, und ich glaube, für meine Eltern war ein erlernter Beruf, eine Ausbildung einfach greifbarer als ein Studium. Ja,
beide, ja, das ist der Generation auch geschuldet.
Genau.
Ne? Das hat man was Handfestes und was man hat, hat man.
Richtig.
War eine sehr weise Entscheidung. Und eigentlich spiegelt sich da auch meine Geschichte wieder, weil es war nämlich bei mir genau gleich. Aber weiter, Entschuldigung.
Alles gut. Habe das auch im Freundeskreis mir dann so ein bisschen bestätigen lassen. Und dann kam am Ende nach vielen Recherchen eigentlich nur zwei Berufe in Frage. Das war der Hörgeräteakustiker und der Zahntechniker. Und ich hatte mich auch dann für beide beworben. Und am Ende wurde es dann die Zahntechnik. Aber fragt mich nicht mehr, warum. Ja, das waren halt Nuancen oder vielleicht dachte ich auch durch das Praktikum zu wissen, was auf mich zukommt einfach. Ja, und ich begann dann 2009 die Ausbildung, die recht schwierig war. Also ich hatte in dem Jahr Abitur gemacht, ich war vom Kopf her eh so ein bisschen leer. Ich war in einer Beziehung, die mir nicht gut tat. Mein Opa war gestorben in dem Jahr und es war schwierig. Ja. Und dann ist man da auch in einen Betrieb geworfen worden. Da waren die Strukturen auch ein bisschen schwierig, ja, und auch die damit verbundenen Aufgaben als Auszubildende. Und ich war da einfach nicht glücklich in der Zeit. Das hatte ich auch so ein bisschen über die nächsten Jahre dann hingezogen gehabt. Aber ich wurde auch so ein bisschen erzogen, bin auch halt der Typ dafür, dass halt Aufgeben keine Option war. Ja, das heißt, ich habe die Ausbildung abgeschlossen und fing auch dort auch dann an zu arbeiten. Wie gesagt, glücklich war ich nicht. Also Zahntechnik und ich, das war ja eine komische Beziehung einfach, ja. Aber ich hatte einen tollen Vorgesetzten dann gehabt in der Modellgussabteilung, der mich erstmal richtig eingearbeitet hatte, ja. Der war ein toller Vorgesetzter, ein guter Ausbilder, aber auch ein toller Mensch, ja, oder ein noch besserer Mensch. Und der hat so ein bisschen als Paartherapeut zwischen mir und der Zahntechnik dann auch fungiert einfach, ja. Und das war der Karl-Heinz gewesen. Und oben im Raum saß auch noch Kerstin, die dann damals schon mit Kakam gearbeitet hat und die mich auch so ein bisschen rangezogen hat und hat gemeint, hier, das ist die Zukunft, guck dir das mal an. Ich mache hier die Kronenbrücken aus NEM. Ich bringe dir das auch bei. Ja. Und die zwei, die haben mich eigentlich dann zur Zahntechnik gebracht, ja, nach 3,5 Jahren Ausbildung eigentlich erst. Und die haben auch so ein bisschen dann das Feuer entfacht für das Digitale oder für die digitale Fertigung letztendlich, ja.
Mhm. Witzig, das klingt für mich ein bisschen nach Culture Clash. Also der, Karl-Heinz hört sich für mich jetzt an wie einer von der alten Schule, der halt wirklich hier Kerneinbettung und hast du nicht gesehen. Und dann die Junge, die dann in derselben Abteilung mit digital rumhantiert. Und das hat aber funktioniert, die beiden.
Ja, die haben sich gut verstanden, ja.
Okay, sehr gut.
Karl-Heinz war wirklich von der alten Schule, ja, sein Leben lang nur Modellguss gemacht, in Perfektion. Es war so der Eisenbiecher, ne, sagt man ja so schlechthin. Und Kerstin war einfach eine sehr selbstbewusste Frau, eine sehr gute Zahntechnikerin, die einfach sehr früh in diesem Labor auch Kakam gemacht hatte. Also keiner wollte es. Ne, es war auch so ein bisschen halt Männer dominiert einfach dort und sie war so die Frau, die gesagt hat, hier, ich mach das, ja, und wenn ihr alle keine Lust habt, ich mach das, kein Problem, ja.
Und dieses witzige gegensätzliche Team hat dich dann gegen Ende deiner Lehrzeit abgeholt.
Richtig, genau.
Und
die beiden, ja.
Dir gezeigt, es ist nicht nur Zähne zusammenbeißen und durch, dann hast du es in der Tasche, sondern da schimmert doch was in dieser Zahntechnik.
Richtig. Erstens das, zweitens hat man auch viel von beiden lernen können, ja, auch was das Leben angeht, Beziehungen angehen, Fortbildung. Da habe ich sehr viel mitnehmen können. Und das war dann das Jahr 2014. Da lernte ich dann auch dann meine Frau kennen. Und da ging es auch alles so ein bisschen bergauf. Also sie hat mich auch so ein bisschen aus dieser depressiven Phase herausgeholt. Und das ja mit größte Problem damals war, und ich möchte es auch jetzt hier einfach mal ansprechen, war halt doch das sehr dürftige Gehalt einfach, ja, als junger Mensch. Also ich war dann 24 und habe doch recht dürftig verdient und dachte irgendwann, ja, wenn du mal eine Familie gründen möchtest und du möchtest diese Familie auch versorgen, weil du willst ja auch dann der Hauptverdiener eigentlich sein, du möchtest denen was bieten, auch vielleicht ein Haus bauen.
Dann geht das so nicht.
Dann musst du musst mehr machen, ja. Und welche Optionen hast du? Dann gehst du in die Industrie. Ja, da wäre ich dann auch fast abgewandert. Also ich hatte auch schon einen Vertrag unterschrieben gehabt. Krass. Bei einem Dentalunternehmen. Und das Labor hat er dann nochmal nachgebessert und dann bin ich auch dort geblieben. Aber es war immer noch sehr weit weg von dem, wo ich dachte, damit kannst du eine Familie eigentlich ernähren, ne? Und dass sie es auch gut haben, weil ich auch wusste, was meine Eltern so verdienen, was Freunde verdienen. Und das hat mich schon stark beschäftigt eigentlich, ja, das Thema. Und dazu kam ich dann letztendlich auch mit den Weiterbildungen. Also ich wusste, ich muss was tun einfach. Mhm. Und mich letztendlich dann auch weiterbilden, ja. Und der Meister war für mich persönlich keine Option. Da hat mir dann einfach das Digitale irgendwo gefehlt. Ja, auch wenn ich, du hast es auch eingangs gesagt, größten Respekt auch davor habe, auch vor den Meistern. Aber für mich persönlich hat das Digitale komplett gefehlt, ja. Und ich wollte da irgendwas studieren, eine Fortbildung machen, die das so ein bisschen abgreift. Und im Internet stieß ich dann auf einen digitalen Flyer einer Praxishochschule in Köln, die dann ab April 2015 ein duales Studium anbieten wollten. Und das war für mich maßgeschneidert, ja. Also dann diese Überschriften und diese Schlagworte. Da stand dann, die Zukunft ist digital, der Dentalingenieur, ja, oder digitale Zahntechnik 2.0, der Studiengang zum Experten in der digitalen dentalen Technologie. Ja,
und das weißt du noch so genau.
Ich habe es nochmal recherchiert natürlich auch für okay. beide. Ja. Ja. Aber das war so prägnant, das hat mich so gecatcht einfach. Und da wusste ich direkt, das möchte ich studieren. Ja, also ich okay. möchte auf jeden Fall im nächsten Jahr, im April, wenn das startet, das Studium beginnen. Mhm. Und ich habe dann Infomaterial bestellt, habe mich dann da total reingelesen, war dort auf Tag der offenen Tür in Köln gewesen und ich wusste einfach, das möchte ich machen. Ja, das war so der Funke letztendlich. Ich wusste, okay, die Zahntechnik und ich, wir haben eine Zukunft, das funktioniert, aber es muss dann schon mit diesem Studium sein. Das war so mhm. diese letzte Chance unserer Beziehung, sag ich mal. Ja. Und ich habe mich dann, wie gesagt, vorbereitet.
Aber du hast an der Beziehung gearbeitet, permanent. Das muss man dir wirklich zugute halten.
Ja, also genau. Ich sehe das auch so, dass man erstmal an einer Beziehung auch arbeiten sollte, bevor man sie halt irgendwie komplett auflöst. Ja, das ist auch so ein bisschen heute in dieser schnelllebigen Zeit auch vielleicht so ein bisschen geschuldet. Aber ich bin auch so ein bisschen von der alten Schule, sage ich immer. Auch meine Frau und ich, wir sind so altmodisch romantisch. Ja, das ist so, ja, das passt einfach. Und da guckt man nicht nach links, nach rechts. Wir zwei sind ein Team und das ist halt einfach besetzt. Und so war es dann auch mit der Zahntechnik letztendlich gewesen. Und wie gesagt, ich hatte mich vorbereitet und dann kam so mein Pitch vor der Geschäftsführung. Ne? Dann saßen dann die Geschäftsführer, der Laborleiter und ich habe einfach mein Anliegen pitchen wollen. Ja?
Also, war das noch das Labor, in dem du deine Ausbildung absolviert
hast? Genau, das war noch das Labor damals dort. Und
mit Karl-Heinz und Kerstin.
Richtig, die saßen nicht dabei, ne? Aber wie gesagt, Geschäftsführung und Laborleiter. Und das war damals eine Brandrede gewesen von mir, ja, mit Visionen und Vorstellungen, wie wir, ne, immer als wir auch, als Kollektiv, mithilfe dieses Studiums dann das Labor für die Zukunft fit machen, wie wir uns aufstellen, was wir vielleicht auch benötigen. Und habe da echt fast eine Stunde, glaube ich, referiert. Und die Entscheidungsfindung hat sich dann leider doch alles ein bisschen gezogen. War auch vielleicht ein bisschen gewollt am Ende dann von der Geschäftsführung. Und letztendlich studierte ich dann halt nicht im April 2015.
Ja. Also dein Pitch ging dahin, weil das eben ein berufsbegleitendes Studium war, ob die das akzeptieren, dass du das machst oder wie?
Genau. Was man dazu sagen muss, das Studium funktioniert meistens mit einem Praxispartner, das heißt ein Arbeitgeber, der finanziert das mit, ja, also entweder Teilfinanzierung oder Komplettfinanzierung. Und als Student verpflichtet man sich dann einfach für die 3 Jahre danach bei dem Arbeitgeber. Und weil das Studium war recht kostenintensiv gewesen. Das ging 28 Monate, waren 4,6 Semester. Und du warst im Monat 3 Wochen am Arbeiten und 1 Woche in Köln. Das heißt, du hast dann auch natürlich 1 Woche in Köln ein möbliertes Apartment oder ein Hotelzimmer gebraucht. Und diese ganzen Kosten konnte ich einfach nicht damals alleine stemmen.
Ja, da brauchst du einfach dann quasi deinen Arbeitgeber als Partner.
Richtig.
Die wiederum davon profitieren können, weil das ja dann so oder so nah eben an der Praxis, sprich an deinem Labor ist, in dem du arbeitest, dass dann daraus wahrscheinlich so die, die Projekte und Aufträge fürs Studium entwachsen sind oder so, kann ich mir vorstellen, ne? Die dann wieder zurückfließen.
Ja. Man hätte dann das Erlernte direkt wieder in der Praxis anwenden können. Ja, so waren auch die Module aufgebaut. Und wie gesagt, dieser Pitch war ähnlich wie bei der Höhle der Löwen. Ne? Du kamst dann da rein und die saßen dann da und dann hast es in dem Sinn vorgestellt. Und es hat alles ein bisschen gezogen und sie erkannten halt damals wahrscheinlich auch nicht das Potenzial, ja, und sahen da auch keinen Mehrwert in diesem Studium. Das nehme ich ihnen auch gar nicht böse. War halt einfach so und aber ich war halt keinen Schritt weiter gewesen. Ne? Und dann ging es schon Richtung Ende 2015, 16. Und ich dachte dann, es muss sich was ändern. Ja, ich wollte dann mit meiner damaligen Freundin, heute Frau, auch zusammenziehen. Ja, es hat gepasst. Und wir entschieden uns dann dafür, mehr in ihre Richtung zu ziehen, also mehr Richtung Bingen am Rhein als in meine Richtung. Und ich musste mir dann einen neuen Praxispartner suchen. Ja, und suchte dann eigentlich ein Labor in der Nähe von Bingen oder Bad Kreuznach. Und dann kamen eigentlich nur zwei in Frage, weil du musst sie ja dann so ein bisschen halt sortieren nach Größe, Ausrichtung, ja, benötigen die solch ein Studium überhaupt? Und dann kamen, wie gesagt, eigentlich nur zwei in Frage. Und
ach so, stimmt, du hast ja nicht nur einfach dann quasi nach einem Labor für einen Job gesucht, sondern ein Labor, das dann auch eben diese Idee trägt. Ja, verstehe. Ja, macht ja Sinn.
Und ich glaube einfach, dass ein kleines Labor mit vielleicht zwei Angestellten, dass es halt natürlich schwieriger ist, so ein Studium zu tragen, ja, und dann auch halt einfach den Mehrwert zu sehen.
Eine Woche auf dich verzichten und solche Sachen, ne? Also
richtig, ja. Ne? Auch als halt ein Labor mit 30 Mitarbeitern, die schon mehrere Fräsmaschinen haben, die in 3D-Druck investieren möchten. Und da habe ich dann einfach so ein bisschen aussortiert. Und wie gesagt, da kamen zwei Labore in Frage. Und ich hatte mich bei dem ersten beworben. Da kam dann nach anderthalb Wochen keine Rückmeldung. Und dann schickte ich eine zweite Bewerbung dann an Bösing Dental, weil die hatten dann Mitte März 2016 eine Stellenausschreibung online geschaltet bei Facebook für die KAKAM-Abteilung. Und da habe ich mich dann beworben als KAKAM-Techniker, aber auch als dualer Student für diesen Studiengang einfach. Und so ein kleiner Fun-Fact, was ich halt nicht wusste, war, die Stelle bei Bösing wurde nur frei, weil ein Mitarbeiter in das Labor
studieren angefangen hatte.
Nein, also, ja auch, also es kommt gleich noch. Also die Stelle wurde nur frei, weil ein Mitarbeiter in das Labor gewechselt ist, bei dem ich mich zuerst beworben hatte. Der wollte dort seinen Meister eigentlich machen. Und dieser Techniker hatte dann aber später eine Kohorte unter mir das Gleiche studiert. Ja. Und was ich auch nicht wusste, zur Zeit der Bewerbung, Bösing suchte intern bereits jemanden, der das Studium machen möchte.
Ach nee, oder?
Ja, aber keiner wollte es machen, hat sich dafür irgendwie bereit erklärt. Und der Christoph Bösing und auch seine Meister, die suchten eigentlich intern jemanden, der das machen möchte. Ja, und ich komme dann zum richtigen Zeitpunkt, bewerbe mich auf diese Stelle und auch als dualer Student.
Ja.
Und das hat dann einfach gepasst. Ja, also mega. Ich hatte mich morgens vor meiner Arbeit beworben. Abends hatte sich direkt jemand von Bösing Dental gemeldet. Wir hatten dann in der Woche noch einen Termin vereinbart. Wir hatten dann ja ein tolles Gespräch gehabt, auch über die Zukunft. Ich war dann nochmal so ein bisschen zum Probearbeiten auch dort gewesen, einen Tag. Es war mehr so eigentlich ein Kennenlernen gewesen und habe dann relativ schnell meinen Arbeitsvertrag und auch diese Ausbildungsvereinbarung unterschrieben. Ja, und damit konnte ich dann studieren.
Mega.
Werbung. Hybridfertigung bei Cutdent vereint das Beste aus zwei Welten. Die Designfreiheit des Lasermeltings mit der Präzision des Fräsens. Wir ermöglichen vestibuläre Verblendflächen von nur 0,4 bis 0,5 mm. Und als einzige in Deutschland die Hybridfertigung in Titan. Ideal für teleskopierende und okklusal direkt verschraubte Arbeiten. Mehr dazu auf cutdent.eu.
Mensch, Marc, ja, so muss es manchmal laufen, ne? Und wenn du überlegst, wie viele Punkte in deinem Leben davor es gab, in deinem zahntechnischen Leben, wo du eben kurz davor warst, hinzuschmeißen und zum Glück dabei geblieben bist und dann löst sich das dann so auf. Also klar, das war jetzt auch nur der Anfang von. Ich denke mal, dass es danach auch noch relativ anstrengend wurde. Aber ja, du hast auf jeden Fall deinen Plan weiterverfolgt und sukzessive in die Tat überführt, umgesetzt. Und das klingt eigentlich fast zu schön, um wahr zu sein. Das sollte man niederschreiben. Das liest sich sehr gut.
Ja, das waren halt sehr, sehr viele Zufälle. Ja, auch meine Frau überhaupt kennenzulernen, dann halt in diese Richtung zu ziehen, dann den perfekten Arbeitgeber zu finden. Praxispartner zu finden. Und das hat auch mein Leben dann nachhaltig verändert. Das muss man schon sagen. Ja, und ich glaube auch heute fest daran, dass ich mich auch nur so entwickeln konnte, weil die Rahmenbedingungen gestimmt haben. Ja, also ich habe eine Chance bekommen, da hat jemand an mich geglaubt. Ich meine, ich kannte den Christoph Bösing eine Stunde ungefähr. Ja, also wir hatten geredet und wir waren uns einig und er hat mir diese Chance gegeben. Ja, also er hat an mich geglaubt, ich wurde fair bezahlt, behandelt Und man gab auch mir und meinen Ideen Raum und Zeit zum Wachsen. Und da bin ich halt ihm heute noch unglaublich dankbar dafür, ja.
Toll, ja, das ist echt super. Hört gut zu da draußen. So Geschichten schreibt das zahntechnische Leben auch. Und das ist, finde ich echt stark, ja. Aber ich denke mal, nachdem du dich ja schon bei deinem alten Arbeitgeber so vorbereitet hattest, um eben diese Idee zu präsentieren und einen derartigen Pitch hinzulegen, den hast du dann wahrscheinlich bei Bösing gar nicht so auspacken müssen. Aber das haben die gemerkt, dass du für diese Sache brennst, dass du da nicht einfach nur so vor dich hinschwurbelst, sondern genau weißt, was du willst, ne? Und ja, super. So kommt alles zusammen, ne?
Richtig, ja. Bin ich auch sehr froh drum, dass das alles so gekommen ist. Ja, wie gesagt, das hat einfach mein Leben verändert dann letztendlich, ja.
Also dann neuer Arbeitgeber, duales Studium. Und im Rahmen dieses Studiums hast du dann begonnen, dich mit dem Thema Nachhaltigkeit zu beschäftigen.
Genau, richtig.
Und was war dann hier konkret der Auslöser? Und dann noch eine Frage, was waren deine Erkenntnisse? Und wozu haben diese dann geführt? Sorry, ein bisschen viele auf einmal, aber...
Ich versuche mir alles zu merken, ja.
Ich kann nochmal nachsetzen.
Also im Studium musste ich mich ja dann mit einem Thema für meine Bachelorarbeit auch befassen. Und wie man am Anfang auch so ein bisschen rausgehört hat, ja, so Entscheidungsfindung, da tue ich mir ja schon ab und zu mal ein bisschen schwer, ja. Und sollte irgendwas mit 3D-Druck sein, irgendwas. Ja, das hat mich total interessiert und fasziniert. Und wir hatten mit einem 3D-Drucker von der Firma Formlabs gestartet. Den hatten wir bereits 2016, 17 gehabt. Und hatten aber auch damals schon einen Filament-3D-Drucker. Ja, den hatten wir von einer Firma, also es war eigentlich eher eine One-Man-Show gewesen, zur Verfügung gestellt bekommen. Und diese Person hatte für einen Kieferorthopäden einen Filament-3D-Drucker optimiert, weil dieser Kieferorthopäde wollte die Aligner-Modelle selbst in seiner Praxis drucken. Aber er wollte keinen Resin-Drucker, weil er sagte halt, das Zeug, das riecht komisch und das klebt meine ganzen Arbeitsflächen voll. Und
die Nachbearbeitung.
Die Nachbearbeitung, meine Mitarbeiter. Und die kannten sich wohl irgendwie. Und er optimierte dann für ihn einen Filament-3D-Drucker. Und den hatten wir auch dann dort stehen gehabt. Und zeitgleich brachte auch mein Chef eine Linie, also Secret Smile hieß das bei uns, ja, auf den Markt. Und wir haben da Alignerplanung als auch die Produktion dann für unsere Kunden gemacht. Und wir hatten dann die ganze Zeit auch die Aligner-Modelle mit diesem Formlabs-Drucker halt produziert. Und irgendwann dachte ich dann, komm, ich schnappe mir mal diesen Filament-3D-Drucker, ich arbeite mich dann mal so ein bisschen rein. Und habe mir das Teil dann mal so ein bisschen angeschaut, bin ein bisschen mehr in die Software rein, habe mir die Templates mal angeschaut.
Weil die hatten ja eigentlich nicht den besten Ruf, diese Filamentdrucker, was so Präzision etc. angeht. Ne? Das waren immer so diese lustigen Wurstdrucker. Ne?
Genau, die Wurstdrucker oder auch diese Baumarktdrucker hat man immer gesagt. Die waren ja so ein bisschen verrufen, dass die Präzision nicht ausreichend ist, dass die Qualität nicht stimmt, dass man es auch in der Zahntechnik nicht anwenden kann. Und wir und auch andere haben dann aber am Ende halt auch das Gegenteil einfach bewiesen.
Also du hast dich in die Software reingefuchst und gesehen, da geht was.
Genau, in die Slicing-Software und habe halt dann da viel ausprobiert. Das heißt halt die Templates umgeschrieben mit Infillraten, den Außenschalen ein bisschen gespielt, der Flowrate. Also habe mich da wirklich, das war auch ein Deep Dive gewesen so in diese Materie. Und habe ich da wirklich reingearbeitet und habe auch diese Templates, die wir damals zur Verfügung hatten, in dem Sinne auch verbessert. Also die Modelle wurden schneller gedruckt, die sahen besser aus, die waren thermostabil gewesen. Und
was dann, wichtig ist fürs Tiefziehen.
Ne? Richtig, genau. Ne? Also da kommt es auch so ein bisschen halt auf die Außenschalen drauf an. Also wir brauchen halt 3 Außenschalen, wir brauchen eine Infillrate von mindestens 22%. Wir brauchen obere und untere feste Schichten, dass das Modell einfach stabil genug ist. Und das war so ein bisschen dann die Erkenntnis gewesen. Und dann kam mir halt die Idee, einen Vergleich zu machen zwischen dem Form 2 von Formlabs und dem Pro 2 von Ray 3D. Das ist die Firma von den 3D-Druckern. Und
für das Studium?
Für das Studium, also für die Bachelorarbeit dann einen Vergleich zu machen letztendlich. Und mir war bei dem Formlabs-Drucker dann auch natürlich bewusst, weil ich auch das Materialdatenblatt ganz gern auch dann mal lese, dass das Resin auch in eine Wassergefährdungsklasse einzustufen war oder auch ist. Ja, die Modelle mussten mit Isopropanol gereinigt werden. Wir haben sehr viel Sondermüll produziert. Es ging auch so ein bisschen um den Arbeitsschutz, ja, auch die Mitarbeiter zu schulen und denen auch beizubringen, dass das Material auch gefährlich sein kann, ja, also Hautkontakt, Augenkontakt. Und das Ziel letztendlich meiner Bachelorarbeit solle dann sein, etwas zu finden, was gleichzeitig kosteneffizienter und nachhaltiger ist als dieser Resindruck. Und wie gesagt, da kam halt dann wirklich dieser Deep Dive auch nach der Arbeit abends in Materialkunde, um zu verstehen, A, wie so ein fotoreaktives Resin funktioniert, aber auch wie ein Filament funktioniert. Und haben mich dann gleichzeitig auch mit dem PLA-Filament befasst, also mit dem Polylactid, um dass es dann auch schon viele Mythen eigentlich gab. Ja, also das PLA-Filament ist deklariert als Biomaterial. Es ist FDA-konform, das heißt, es darf auch mit Lebensmitteln in Kontakt kommen und es ist biologisch abbaubar. Und biologisch abbaubar, und so wurde uns das auch von damals diesem Verkäufer erklärt, ja, das kannst du schreddern und das verteilst du in deinem Garten zwischen dem Rindenmulch und dann ist es irgendwann abgebaut.
Ja.
Aber das war ja gar nicht die Wahrheit gewesen. Nee. Ja, das hört sich erstmal alles sehr gut an.
Das muss unter speziellsten biologischen Bedingungen gelagert werden, dass das über eine bestimmte Zeit X dann auch wirklich dann wieder in seine Ursprungsstoffe aufgespalten wird. Ne?
Ich sehe schon, du bist informiert. Ja.
Ja.
Aber ihr hattet auch schon einige sehr interessante Beiträge auch in der Quintessenz gehabt.
Nee, das weiß ich jetzt gar nicht aus der Zahntechnik, sondern es gibt ja viele so biologisch abbaubare Kunststoffe, die ja auch gerade in der Lebensmitteltechnik zum Einsatz kommen, sei es Verpackungsmaterial. Und da wird ja suggeriert, du kannst das nachher in die braune, oder bei uns ist eben die braune, ist die Biotonne schmeißen. Und da stand eben auf der Biotonne drauf, Vorsicht, bitte nicht diese Kunststoffe, das können unsere Kompostieranlagen nicht kompostieren. Und dann habe ich mich mal damit auseinandergesetzt, dass das wirklich ein bisschen Augenwischerei ist, dass das natürlich unter ganz speziellen Bedingungen kompostiert werden muss. Aber es kann dann auch kompostiert werden, das muss man dazu sagen.
Genau, also du hast es auch schon gesagt, ne? Also PLA ist eigentlich Plastikmüll, ja. Es ist biologisch abbaubar, also einzustufen, aber es braucht mindestens 80 oder 100 Jahre zum Abbauen. Und das ist halt für mich nicht biologisch abbaubar. Also das suggeriert ja etwas, was man irgendwo in den Garten verteilen kann und sich dann abbaut. Und
zwischen den Rindenmulch, wie du so schön gesagt hast.
Ja, aber das war nicht der Fall. Und du hast auch diese Kompostieranlagen erwähnt. Ja, also das ist ganz, ganz schwierig. Und diesen Punkt Kosteneffizienz, den hatte ich abhaken können, weil der Filamentdruck war kosteneffizienter. Aber dieser Punkt nachhaltig, der war einfach nicht zufriedenstellend für mich gewesen. Ja, also ich wusste dann, wie das funktioniert letztendlich, der Filamentdruck. Aber so ganz zufriedenstellend war ich damit nicht. Und darüber kam ich dann wieder zu dem Thema Recycling auch letztendlich. Ja, und da verstand ich dann irgendwann, dass das der Gamechanger ist. Also das ist das Alleinstellungsmerkmal. Und das hebt dann auch den Filamentdruck von anderen 3D-Druckverfahren einfach ab. Ja. Und um die Bachelorarbeit dann fertig zu bekommen, wurde das Thema Recycling von mir doch sehr theoretisch behandelt. Also A, war so ein bisschen Zeitdruck dann auch da gewesen. Und ich hatte auch keinen Ansprechpartner in Deutschland gehabt für das Recycling. Also ich kannte so ein paar Firmen im Ausland, mit denen hatte ich auch geschrieben gehabt. Die waren auch spezialisiert auf Filament-Recycling, aber hatte hier keinen Ansprechpartner gehabt. Und die ganze Recyclings-Erfolgsgeschichte, sag ich mal, das kam alles erst im Nachhinein. Ja, also wir hatten dann irgendwann eine Kooperation mit dem Umweltcampus in Birkenfeld. Die hatten für uns diese Recyclingstests gemacht. Daher wissen wir auch, dass das Filament mindestens 5-mal recycelt werden kann, ohne seinen mechanischen Eigenschaften zu verlieren. Und wir hatten dann einen Kontakt mit einem Startup aufgebaut, mit der Firma Keytech. Und da wurde ich dann irgendwann Anfang 2019 durch einen Facebook-Post aufmerksam von einer Freundin von mir. Die hatte einen Link geteilt von einem Schüler-Startup. Und dieses Schüler-Startup, was in einer Garage begonnen hat. Ja,
Wahnsinn. Da gibt es ja schon einige Geschichten, die so begonnen haben.
Ja, genau, richtig. Die hatten die Idee gehabt, die Flaschendeckel, also von Flaschen, die ja heute fest an den Flaschen dran sind, zu recyceln. Und die haben damit Handyhüllen und andere Gadgets hergestellt. Und wir sind da hingefahren, also mein Chef und unser Zahntechnikermeister, der Jan Kantag, und ich sind da hingefahren und besuchten dann da diese 16-jährigen Superköpfe, ja, also diese Superbrains eigentlich. Und Wir haben mit denen dann ein bisschen gesprochen und wir merkten dann relativ schnell, okay, das sind keine normalen 16-Jährigen, weil die hatten richtig was auf dem Kasten gehabt. Ja.
Und das sind keine normalen
16-Jährigen. Wenn ich überlege heute, was ich mit 16 im Kopf hatte und was mich interessiert hat, und die haben eine eigene Firma gegründet, haben eine eigene Recyclingsanlage aufgebaut, also auch diesen Extruder. Und die haben diese Maschinen alles selbst gebaut in der Garage seines Vaters. Das ist der Milan von dem Busche.
Mega.
Und der studiert heute auch in Darmstadt natürlich Maschinenbau und hat auch dort seine Firma hin verlagert. Und die recyceln dann heute immer noch in Kooperation unsere Modelle. Das heißt, wir haben mittlerweile 6 von diesen Filament-3D-Druckern, produzieren relativ viel Liner-Modelle, aber auch für extern halt jetzt für Kieferorthopäden, also KFO-Modelle und auch Liner-Modelle. Und wir sammeln diese dann und entweder fahren wir die vorbei oder schicken die dann P-Tag. Und diese Modelle werden dann erstmal geschreddert zu sogenannten Flocken. Mhm. Dann wird das Filament, je nachdem, ob es nötig ist, nochmal getrocknet. Diese Flocken werden dann wieder erhitzt und werden dann wieder auf einen 1,75 mm starken Strang extrudiert. Mit einer Extrusionsmaschine. Und dann läuft dieser Strang über so eine Brücke, wird dadurch abgekühlt und wird dann wieder auf eine Rolle aufgespult. Mhm. So recyceln die das.
Das ist ja wieder quasi euer Basismaterial für euren Filamentdrucker.
Genau.
Wahnsinn.
Und ja, so hat das dann alles seinen Lauf genommen. Ja. Und der Innovationspreis dann 2019 und auch dann der Green Dental Award, das waren dann so eigentlich die Ergebnisse unserer Arbeit letztendlich gewesen.
Deine Arbeit auch?
Meine Arbeit natürlich, aber ich sehe es auch immer so als Teamprojekt. Ja. Also ohne Bösing Dental hätte ich niemals die Chance gehabt. Auch ohne die Firma Keytech hätten wir auch vielleicht diese Preise halt nie abräumen können letztendlich. Ja. Von daher war das ein Kollektiv
gewesen. Okay, also aber neben dem Umweltaspekt, den euch diese Recycling-Möglichkeit bringt, ist es auch ein finanzieller Aspekt, oder?
Richtig, ja. Also das Filament ist A, im Einkauf günstiger. Wir beziehen das direkt von dem Produzenten letztendlich. Und da wir dann das gleiche Material auch 5-mal wiederverwenden können, ist es halt unschlagbar eigentlich, ja. Also es ist kosteneffizienter, ja, geht es eigentlich nicht, ja.
Mega. Eigentlich auch mal wieder so eine Story, die alle Vorbehalte, die es so gibt, entkräftet, ne? Von wegen, ja, da studiert man so flockig locker vor sich her und bringt eigentlich nichts außer Kosten generieren. Da sind ja wohl ganz viele interessante Sachen, haben sich daraus ergeben und entwickelt. Also Hut ab, finde ich echt toll.
Stark. Danke, ja.
Demgegenüber steht ja dann das gute alte, von vielen geliebte Gipsmodell.
Versteht.
Ne, sozusagen Archetyp der klassischen analogen Zahntechnik. Würdest du sagen, dass die Digitalisierung generell dann auch dazu führen könnte, dass man bestimmte Prozesse nachhaltiger gestalten kann? Weil ein Gipsmodell ist eben nicht nachhaltig. Es gibt zwar auch Bestrebungen, Gips zu recyceln, aber das ist, glaube ich, sehr aufwendig. Und da streitet man sich auch noch, ob dann dieses recycelte Material die physikalischen Eigenschaften hat, die man dann eben für die Zahntechnik bräuchte.
Definitiv, ja. Also ich sehe es ja auch bei uns hier im Alltag. Ich bringe auch ganz gerne halt das Beispiel zwischen der additiven und der subtraktiven Fertigung. Man muss halt verstehen, also ich verstehe halt unter Digitalisierung immer auch Fortschritt, Forschung und Entwicklung. Also es heißt nicht Digitalisierung vom analogen in den digitalen Weg, sondern auch halt bereits digitalisierte Prozesse weiter zu verbessern. Ja, darunter verstehe ich auch Digitalisierung. Und wenn man sich heute überlegt, wir fräsen Zirkon aus Blanks heraus, ja, und mit Hilfe der Forschung und Entwicklung können wir vielleicht zukünftig auch Hochleistungskunststoffe oder auch eine Art Zirkon drucken, ja, und kommen darüber halt dann auch wieder zum Materialersparnis. Also die Firma Litos, ja, die das Lithium-Disilikat heute bereits druckt, ich meine, das sind so die Anfänge, aber man sieht dann schon so ein bisschen, wo es auch hingeht.
Ja.
Und neben den eigentlichen Prozessen und auch den Fertigungsverfahren sehe ich halt auch den Einsatz von KI darin, Prozesse nachhaltiger zu gestalten, ja. Zum Beispiel im Bereich Nesting, ja, also eine Materialeinsparung durch ein KI-gesteuertes Nesting, in dem dann zum Beispiel Supports eingespart werden oder die Höhe der Supports, ja, oder der Blank kann halt maximal ausgenutzt werden. darin, aber auch so ein bisschen im Arbeitsalltag und auch bei uns im Auftragsmanagement. Da kann ich auch gerne noch mal ein Beispiel aus meinem Alltag geben. Wir haben bei Unicard oder zu jeder Arbeitsschale wird ein digitales Label erzeugt. Ja, das kommt dann vorne an die Arbeitsschale dran und dieses digitale Label erzeugt einen QR-Code. Und neben dem QR-Code stehen halt weitere Informationen wie Kunde, Auftrag, Termin. Ja, ist wie so ein kleiner Bildschirm letztendlich. Mhm. Und dieser QR-Code kann halt dann über einen Handscanner angesteuert werden. Das heißt, die Aufträge, die wir erfassen, erfassen wir digital. Wir haben keinen Papiereinsatz.
Ihr seid papierfrei sozusagen, ja.
Genau, wir sind papierfrei, weil auch die Rechnung direkt automatisiert nach Abschluss des Auftrags direkt an den Kunden per E-Mail versendet werden. Das heißt, wir können komplett papierlos, nachhaltig oder auch effizienter damit arbeiten. Mhm. Und ich denke auch, dass die KI das letztendlich nochmal komplett revolutionieren wird. Ja, so wie wir heute.
Die böse KI. Nein, hör zu. Die kann uns tatsächlich an der einen oder anderen Stelle entlasten, im wahrsten Sinne des Wortes, und dann eben für Überraschung sorgen durch Nesting etc. und vieles mehr.
Ja. Richtig, ja. Also es gab ja damals so, das war auch in meinen Anfängen, immer das Narrativ, ja, CAD/CAM oder die Digitalisierung, die kostet irgendwann Arbeitsplätze. Ja, da wird der Zahntechniker wegrationalisiert und da steht dann eine Fräsmaschine da. Mhm. Und wir sehen aber heute, das stimmt so nicht. Also bei uns, wir sind mit den Mitarbeitern gewachsen. Wir suchen auch händeringend. Ne? Wir haben auch diesen Fachkräftemangel. Ja. Wir bilden aber auch ganz stark aus. Und wir haben gesehen, dass das gar nicht eingetroffen ist. Und jetzt diese Angst zu schüren vor KI, die man natürlich mit Vorsicht genießen muss, ja. Aber man sollte es auch vielleicht als Chance sehen.
Genau, das ist ganz wichtig, dass jetzt eben nicht destruktiv mit diesem Thema umgegangen wird, sondern dass kluge Köpfe sich über die Chancen Gedanken machen, um das eben sich nicht vergaloppieren und verselbstständigen zu lassen, sondern dass man wirklich das zu einem Werkzeug, zu einem sinnvollen Werkzeug macht. Weil all die, die jetzt einfach wieder den Kopf in den Sand stecken oder sagen, böse, 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 das ist nicht unbedingt der Sache dienlich. Ne? Also ja, von dem her. Respekt für allen gegenüber, die sich der Sache annehmen, auch wenn es natürlich den einen oder anderen Kloß im Hals hinterlässt. Ne?
Ich habe sogar schon überlegt, ob ich jetzt irgendwie nochmal künstliche Intelligenz oder sowas studiere. Da gibt es dann auch mittlerweile Studiengänge dafür. Aber jetzt doch mit Familie, Kind und dem zeitintensiven Job, ich glaube, ich lasse es doch sein. Aber es wird mich doch sehr interessieren. Also ich gucke mir dann immer mal wieder Infobroschüren an, über auch so zukunftsorientierte Studiengänge. Und das reizt mich doch immer mal wieder. Vielleicht, wenn unser Sohn ein bisschen älter ist, mal schauen.
Wollte gerade sagen, oder wenn dann deine Frau sagt, mir reicht's jetzt mit den Nachtschichten, jetzt bist du dran und dann du quasi dann doch auch nicht nur den wachen Junge auf dem Schoß hast, sondern eben dann die Nacht dir um die Ohren schlagen musst. Vielleicht kannst du das dann nutzen, um noch on top zu studieren oder sowas. Nein, Spaß beiseite.
Ja.
Ja, aber ich denke, du bist jetzt auch noch relativ jung und da ist noch einiges drin. Und ja, mal schauen. Finde ich auf jeden Fall cool, dass du weiterdenkst. Und ja. Ja, dieses Thema Digitalisierung, das lässt natürlich wirklich viele Schlüsse zu, dass man an der einen oder anderen Stelle eben Materialien sparen kann oder unnötige Fahrwege auch. Ja, wobei man natürlich auch immer dem in Relation stellen muss, dass natürlich das Betreiben von Servern etc. ja auch nicht ganz energielos vonstatten geht oder jede E-Mail ja auch Energie frisst. Aber in der Gesamtbilanz ist das doch sehr interessant, was es da für Möglichkeiten bietet, wenn man eben digitale Flows integriert an der richtigen Stelle. Ne?
Ja, es macht ja auch Spaß. Also mir macht es unglaublichen Spaß, was Neues zu implementieren, auszuprobieren, auch ein bisschen zu forschen. Dann wird es auch nicht langweilig, ja.
Ja. Marc, wir sind schon fast am Ende unseres Podcasts angelangt. Jetzt stehen nur noch zwei Fragen auf meinem Zettel und das sind beide schon die klassischen Fragen. Und ich würde dich einfach mal gleich mit der ersten konfrontieren, nämlich der, was für dich gerade der absolut heißeste Scheiß in der Zahntechnik ist. Vielleicht Unicard, da wollte ich dich eh noch drauf ansprechen oder whatever.
Für mich ist es der Multimaterial-3D-Druck. Definitiv. Oh, okay. Das Thema catcht mich wieder. Ich lese die Artikel darüber. Und der 3D-Druck generell wird das Arbeiten, wie wir es kennen, nochmal revolutionieren. Ja, und ich habe es angesprochen gehabt mit der Firma Litos, die jetzt ja auch anfängt oder auch bereits jetzt Lithium-Dieselkart drucken kann. Wir haben Stratasys mit TrueDent, das heißt, wir können ja auch dann Prothesen in einem drucken. Und jetzt gab es ja auch diese, nennt man das, Ausgründung aus dem Fraunhofer-Institut, ja. Also die Firma Fidentis, ja, die ja auch jetzt als Start-up auftritt, die ja den Multimaterial-3D-Druck von Metallen in der Doppelkron-Technik, ich meine, ihr habt davon auch oder darüber auch berichtet.
Genau, es sind die Fraunhofer-Jungs aus Augsburg, die 3D-Druck von Metallen so forcieren.
Ja. Ja, das vorantreiben wollen. Das ist für mich der absolut heißeste Scheiß. Ne? Da lese ich dann auch nach der Arbeit nochmal Artikel oder auch dann morgens beim Frühstückstisch. Das interessiert mich schon sehr, sehr stark, weil das wird definitiv sehr wichtig auch in Zukunft werden.
Ja. Ja, das bietet unfassbare Möglichkeiten, die noch gar nicht alle zu Ende gedacht sind. Aber echt super spannend. Ja, ein guter heißer Scheiß. Darf ich trotzdem nochmal kurz nachfragen, was es mit Unicut Dental auf sich hat? Ist das auch eine Ausgründung oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, in dem Sinn schon. Also der Christoph Bösing und auch sein Sohn Niklas Bösing. Der Niklas wird das auch dann jetzt zukünftig übernehmen, weil unser Chef dann auch irgendwann mal in die wohlverdiente Rente gehen möchte. Die Unicut ist eine Ausgründung aus dem normalen Dentallabor. Ja, also es ist ein autonomes Fräs-, Druck- und Planungszentrum. Wir hatten damals mit Implantatplanung angefangen, also im Backward Planning, und machen da, wie gesagt, die Implantatplanung, die Bohrschablonen und sind jetzt aber auch Fräs- und 3D-Druckdienstleister. Und wir bauen das jetzt immer so ein bisschen aus. Wir bieten jetzt auch Design-Service an. Ich habe dann letztes Jahr auch meinen Exocad-Trainer gemacht. Das heißt, wir bieten auch Exocad-Schulungen an. Und so wachsen wir halt immer peu à peu. Und bieten mehr Dienstleistungen an. Und das macht halt sehr, sehr viel Spaß, sowas auch aufzubauen und auch seine Zeit und auch sein Herz damit reinzustecken. Ja.
Sehr gut.
Die letzte Frage. Bist du bereit? Kannst du schon loslassen?
Ich bin bereit, ja. Schade.
Ja, wirklich schade. Ich hätte jetzt auch noch ein paar Fragen, aber wir steuern so auf die Stunde zu und wir wollen natürlich auch die Leute jetzt nicht zu lange dann an diese Folge binden.
Richtig, ja.
Wer sollte deiner Meinung nach mal mein Gesprächsgast sein und warum?
Also ich würde ganz gerne einen Namen nennen, ja. Also meine Vorredner, die wollten ja auch eher so einen Typus haben. Und ich finde den Axel Böhme von Böhme Dentaltechnik aus Herford sehr interessant. Also den kenne ich nicht persönlich, aber da ich halt sehr stark ja bei Facebook unterwegs bin und mir auch die ganzen Gruppenbeiträge immer durchlese, ich finde den Mann einfach faszinierend, ja, weil der hat so ein Wissen, was Materialkunde, Fertigungstechnologie angeht und bringt das auch immer auf den Punkt. Ja, also wenn da jetzt auch irgendwelche Fragen sind, da war gerade letztens das Thema auch 3D-gedruckte Schienen das Thema gewesen. Und er schreibt da so eine Abhandlung darüber runter und damit hätte man fast eine Bachelorarbeit schreiben können. Okay. Und da würde es mich mal interessieren, wie er dazu kam. Ja? Also was bewegt ihn so, was ist sein Alltag und wie kam er, zumindest ist das mein Empfinden, da zum Materialkundespezialisten oder auch zum Verfahrensspezialisten.
Und spannend.
Immer wenn ich dann sehe, Axel Böhme hat das kommentiert, dann wird es auch direkt gelesen. Und wie gesagt, wir haben uns noch nie persönlich kennengelernt. Eigentlich schade, ich gucke immer so mal auf Kongressen oder auch auf Messen, ob man ihn halt sieht.
Also ich denke mal, spätestens nach der Ausstrahlung dieser Episode wird Axel Böhme auf dich zukommen, weil das ist natürlich schon auch schön, was du da also wie du diesen Kollegen jetzt hier supportest. Und finde ich spannend. Hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm, aber klingt mega spannend und sicherlich interessant, wie er dann tatsächlich auch, wahrscheinlich ähnliche Story wie bei dir, über Umwege zum Materialexperten wurde, weil er sich irgendwie helfen musste, wahrscheinlich an irgendeiner Stelle.
Also darauf würde ich mich sehr freuen. Dass,
okay, Axel Böhme ist gesetzt. Ich hoffe, er sagt ja. Wenn nicht, dann gebe ich dir seine Telefonnummer, dann kannst du ihn rund machen.
Gerne.
Nee, das ist natürlich alles nach Absprache und datenschutzkonform.
Ja,
super cool. Das war eine sehr schöne, flowige Episode von Dental Lab Inside mit Marc Rumpholz. Ich muss sagen, du bist ein wirklich sehr toller Gesprächspartner. Ich hing dir förmlich an den Lippen. Ich habe, glaube ich, auch kaum was gesagt. Also von dem her, eine runde Sache, top, gekauft.
Ja. Kann ich nur so zurückgeben, hat mich sehr gefreut. und war auch eine tolle Erfahrung, das mal zu machen, so einen Podcast. Macht definitiv Lust auf mehr und auch nochmal an dich, du machst das echt sehr, sehr toll. Also das ist ein super Format, ja, für die Zahntechnik.
Dankeschön. Ist nicht allein mein Verdienst, aber ja, einer muss ja auch irgendwie seinen Kopf hinhalten. Also von dem her freut mich auch wirklich solche Reaktionen und Aussagen, weil man bekommt leider in der heutigen Zeit immer viel zu wenig Feedback, außer man macht was richtig falsch aus der Sicht von teilweise verqueren Menschen. Aber ja, nee, nehme ich gerne an und macht auch wirklich Spaß. Und ich denke, mit dieser Episode haben wir auch mal wieder einen Dienst an die Kolleginnen und Kollegen da draußen erwiesen, weil da steckt auch wieder einiges an tollen Details, Informationen, aber auch Stories drin. Mach's gut, Marc. Bis bald.
Mach's besser dann. Ciao.
Das war Dental Lab Insight mit Marc Rumpolz. Vielen Dank fürs Zuhören. Wer mehr über den Green Dental Award und die Möglichkeit, sich nachhaltig zu engagieren, erfahren möchte, findet den Link zur Website in unseren Shownotes. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert uns. Es gibt jeden Monat eine neue Folge, überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr uns auf Spotify oder Apple Podcasts hört, dann hinterlasst dort auch gerne eine Bewertung und euer Feedback. Wenn ihr Anmerkungen oder Fragen zu dieser Folge habt, dann schreibt uns. Ihr findet uns bei Instagram und Facebook oder schreibt uns an podcast@quintessenz.de. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Das war Dental Lab Inside mit Dan Krammer, der Zahntechnik-Podcast mit der Leidenschaft fürs Handwerk. Ein Quintessenz-Podcast.